Der neue Spike Lee-Film Der Five-Platz ist exklusiv bei Netflix und ich will von Jenny wissen, ob und für wen es sich lohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Streamgestöber-Folge, zu einem kurzen Streamgestöber-Check. Wir reden heute über The Five Blood. Jenny Jecke, unsere Kriegsfilmkennerin, hat ihn schon gesehen. Hallo Jenny.
Hallo Andrea.
Ich bin Andrea Wöger und wir starten gleich direkt rein in die Materie. Wir werden nicht spoilern. Wir wollen allen, die den Film noch nicht gesehen haben, mit auf den Weg geben, ob und für wen er sich lohnt. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann steigt doch mit uns ein in die Fragen, die ich jetzt an Jenny stellen werde. Jenny, gleich direkt los. Der Five-Platz bei Netflix. Was ist das und worum geht's?
Der Five-Platz ist im Grunde kein Kriegsfilm, sondern eher sowas wie ein Kriegserinnerungsfilm. Es geht nämlich um vier Veteranen, vier afroamerikanische Veteranen, Paul, Otis, Eddie und Melvin, die sich in der Gegenwart in Ho Chi Minh City, also dem ehemaligen Saigon in Vietnam, treffen. Sie wollen die Gebeine ihres toten Gruppenführers aus dem Vietnamkrieg, den sie damals verloren haben, zurück in die USA holen. Sie haben aber noch einen anderen Plan, nämlich sie wollen auch damals verschwundenes Gold mit zurück in die USA holen. Und dieser Film von Spike Lee ist ein klassischer Spike Lee-Film, denn Spike Lee ist sehr berühmt dafür, dass er verschiedene Genres mixt und auch Filmstile mixt und in diesem Fall auch Bildformate mixt, die ständig wechseln. Insofern ist der Film jetzt, wie gesagt, kein klassischer Kriegsfilm. Er hat aber Flashbacks zu Vietnamkriegs-Action. Er hat Genre-Momente mit Action im späteren Verlauf, ohne jetzt zu spoilern. Und ist einfach ein Riesenkessel Buntes, der genau zur richtigen Zeit kommt vom Thema her.
Genau, dazu darüber werden wir auf jeden Fall auch noch reden. Als erstes würde ich dich aber gerne fragen, der Film hat eine gar nicht mal so gute Muipilot-Community-Bewertung. Mittlerweile bei 140 Bewertungen hat er nur eine 5,9. Findest du, das passt oder würdest du ihn höher einstufen?
Ich stufe ihn auf jeden Fall höher ein. Ich verstehe durchaus, warum manche angesichts des knalligen Posters und des knalligen Titels vielleicht enttäuscht sind, weil wenn man den Titel Der Five-Platz liest und dann dieses bunte Netflix-Poster auf der Frontpage von Netflix sieht, dann erwartet man vielleicht sowas wie Inglourious Basterds oder so, also richtige deftige Kriegsaction oder so. Aber das ist nicht das Ansinnen von Spike Lee. Ich würde ihn auf jeden Fall höher einschätzen, einfach weil er wahnsinnig, wahnsinnig spannend gemacht ist. Er ist nicht perfekt, er hat viele kleinere Probleme. In manchen Fällen ist er auch einfach sehr, sehr oberflächlich, aber er ist gerade im Kriegsfilmgenre für mich, nachdem ich jetzt schon sehr, sehr viele Kriegsfilme gesehen habe, doch eine absolute Bereicherung, weil er eine andere Perspektive auf den Krieg in der amerikanischen Geschichte zeigt, nämlich er zeigt die Perspektive der Afroamerikaner und das wird auch ganz direkt thematisiert. Im Grunde geht's in diesem Film darum, wie Afroamerikaner in Kriegsfilmen, in amerikanischen Kriegsfilmen ausgeblendet werden. Denn Spike Lee macht quasi das Gegenteil. Er richtet die Kamera darauf und thematisiert diese komplizierte Erfahrung, die man in gängigen Kriegsfilmen selten sieht.
Fallen dir Beispiele von anderen Filmen ein, wo man den afroamerikanischen Blickwinkel einnimmt bei einem Kriegsfilm?
Also im Grunde anderes bei Cleveland. Es gibt noch einen von George Lucas produzierten Fliegerfilm Red Tails zum Beispiel, der das behandelt hat. Von Spike Lee selbst gibt es Miracle of Saint Anna, die behandeln, glaube ich, soweit ich mich erinnere, den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ansonsten hat man die schwarze Perspektive eher in Nebenrollen. Also zum Beispiel, wer sich erinnert, in Apocalypse Now, dem großen Kriegsfilm-Klassiker, der auch in Der Five-Platz direkt referenziert wird, spielt ja Lawrence Fishburne mit, ein sehr junger Lawrence Fishburne. Aber das sind dann eben Nebenrollen. Die großen Geschichten, in Anführungszeichen, die großen weißen Eroberer und die dunklen Abgründe, diese Geschichten erzählen, werden meistens mit Blick auf weiße Protagonisten erzählt. Also in dem Fall zum Beispiel Menschen wie Marlon Brando oder so.
Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass der Film gerade irgendwie, also nicht irgendwie, sondern gerade zur richtigen Zeit kommt. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie der jetzt gerade ins aktuelle Weltgeschehen reinpasst?
Ja, Spike Lee-Filme grätschen gerne direkt ins aktuelle Weltgeschehen hinein. Also zum Beispiel sein letzter, auch erfolgreicher Film, Black Klansman, endete in einem Handyvideo von einem sehr, sehr grausamen Anschlag auf eine Demonstration in den USA. Und der Five Platz kommt jetzt natürlich in einem Moment, in dem in den USA, aber weltweit auch für die Rechte von schwarzen Mitbürgern gekämpft wird. Und in der Zeit, in der viele, viele Menschen in den USA besonders natürlich auf die Straße gehen, in der das kontrovers diskutiert wird, aber in der man vor allem auch merkt, dass dieses Thema vielleicht jetzt so viel Aufmerksamkeit hat wie seit Jahren nicht mehr. Selbst als damals die Proteste in Ferguson gab und so. Das ist gerade einfach das größte Thema in den USA neben dem Coronavirus. Und in dem Moment kommt Spike Lee und machte einen Film über die Problematik von Afroamerikanern im Krieg, in einem Krieg, der dann auch noch imperialistisch ist, weil die USA natürlich ihren Einfluss in Südostasien ausüben wollten, als sie in Vietnam interveniert sind. Und da die Erinnerungen dieser Hauptfiguren von der Five Platz spielen ja in einer Zeit, in der in den USA selbst die Bürgerrechtsbewegung aktiv war. Und in diesem Moment werden quasi Menschen, die daheim nicht mal alle Rechte haben, in ein anderes Land geschickt, um dort Menschen zu ermorden, die für ihre Freiheit in gewisser Weise auch kämpfen. Und das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, was absolut zeitgemäß ist.
Das heißt, du würdest dem Film einfach allein schon, weil das Thema so gerade so drängend und aktuell ist, den Film empfehlen?
Naja, da bin ich immer vorsichtig. Ich finde wichtige Filme normalerweise ziemlich grässlich, weil sie meistens dann wenig anderes auszeichnet, außer dass sie dieses wichtig haben irgendwo in der Inhaltsangabe. Und Spike Lee ist aber nicht so ein Filmemacher, der einfach wichtige Filme macht, sondern Spike Lee ist ein super interessanter Filmemacher, der sehr schwierige Filme macht, die keine einfachen Antworten geben, was man auch bei den Figuren hier merkt, insbesondere die Hauptfigur, die von Delroy Lindo gespielt wird, den ihr aus vielen, vielen 90er-Jahre-Filmen, aber vor allem auch aus The Good Fight kennt. Das ist eine extrem komplizierte Figur, ein Vietnamkriegsveteran, der in der Gruppe, der von allem von diesem Krieg am schlimmsten getroffen wurde, der nie darüber hinweggekommen ist, der sich immer noch daran erinnert, wie sein Gruppenführer damals gestorben ist und der jetzt ein Trump-Wähler ist. Und mit seiner Make America Great Again Kappe durch Vietnam latscht. Und das ist hochkompliziert und spannend. Und Spike Lee ist jemand, der gerne Filme macht, die einem auch mal ordentlich in die Magengrube schlagen. Und das ist das, was bei wichtigen Filmen oft fehlt. Die wollen einem ja dann irgendwie auch belehrt in die Welt hinauslassen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck von der Five Platz. Danach hat man eher noch mehr Fragen als vorher.
Das mit der Trump-Wählerschaft finde ich total spannend, weil die Storyline gibt's in The Good Fight auch zwar nicht mit ihm, sondern mit einem anderen schwarzen Darsteller, der halt ein hohes Tier in der Kanzlei ist und halt Trump-Wähler. Und da gibt's dann viele spannende Debatten dazu. Also The Good Fight, wen das Thema interessiert, kann ich da auch absolut empfehlen. Jenny, warst du denn positiv überrascht von dem Film, beziehungsweise hattest du überhaupt irgendwelche bestimmten Erwartungen?
Also bei Spike Lee weiß man ja nie, was kommt. Ja. Insofern hatte ich Spike Lee-Erwartungen. Und er ist in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten und kam dann mit Filmen wie Chirac oder eben Black Klansman so ein bisschen mehr wieder ins Gespräch. Und ich finde Da Five Platz auf jeden Fall besser als Black Klansman, der noch sehr, sehr sich ein bisschen auch anbiedert in seinem Humor so an die Zuschauerschaft, in der Art und Weise, wie er sich lustig macht über die Ku Klux Klan Leute und so. Das ist manchmal halt auch ein bisschen einfach. Da Five Platz finde ich auf jeden Fall besser. Und auf jeden Fall ist es für mich auch einer der besten Netflix-Filme aus den letzten Wochen, wobei die Konkurrenz da ja nicht so groß war.
Ja, genau. Ich verweise da auf Tyler Rake Extraction, wozu Tanny und ich auch einen Streamgestöber-Check aufgenommen haben, falls ihr euch den anhören wollt.
In diesem Fall bei der Five Platz muss natürlich Chadwick Boseman im Grunde extracted werden aus Vietnam, weil er spielt den Gruppenführer, der gestorben ist. Chadwick Boseman ist der Darsteller von Black Panther aus dem Marvel Cinematic Universe. Und das Casting ist auch ehrlich gesagt ziemlich brillant. Das wollte ich nur noch dazu erwähnen, weil das Casting insgesamt sehr gut ist. Weil Boseman ja vorher auch Jackie Robinson, diese Baseball-Legende, gespielt hat. Dann noch Black Panther, also diesen erhabenen irgendwie auch Anführer von Wakanda. Und hier spielt er halt diesen von allen seinen Leuten verehrten Truppenführer, der auch dargestellt wird in der Ikonografie wie ein Bürgerrechtler und der in Vietnam aber stirbt und dessen Gebeine sie dann in die USA holen sollen. Also das Casting insgesamt ist einfach auch sehr gut bei diesem Film.
Das ist sehr interessant, was für einen Plan die Casting-Agenten von Chadwick Boseman da verfolgen. Also es ist, finde ich schon sehr interessant, aber er macht seine Arbeit ja auch wirklich gut. Ist ja auch ein, ich finde, er ist ein toller Schauspieler. Gibt's noch andere Schauspieler, die du noch erwähnen möchtest? Oder sind das, sind die beiden jetzt die, wo du sagen würdest, die stechen wirklich hervor in dem Film?
Also die stechen hervor. Delroy Lindo ist auch jetzt schon im Gespräch für die Oscars. Ich weiß nicht, ob das was wird, weil die Oscars ja erst in fast einem Jahr stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle aber noch Clark Peters und Isaiah Whitlock Jr. Erwähnen, die beide in The Wire mitspielen. Und Isaiah Whitlock Jr., der kriegt auch einen Moment, wo er sein Sheet aus The Wire sagt. Und da habe ich ehrlich gesagt gefeiert. Und was mich auch gefreut hat, Jean Reno ist dabei als schmieriger Franzose und das ist immer gut.
Die Paraderolle von Jean Reno.
Hat eigentlich nur Gérard Depardieu gefehlt, muss ich sagen.
Hättest du den Film auch geguckt, wenn es nicht für die Arbeit wäre?
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du dich denn, nächste Frage, als Spike Lee-Fan bezeichnen oder einfach als Spike Lee-Interessentin?
Also Fan eher nicht. Ich habe durch der Five-Platz eher Lust, noch mehr Filme von ihm zu schauen und ein paar Filme von ihm nochmal zu schauen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, weil der Film eben auch so frisch und kompliziert und widersprüchlich wirkt wie eh und je. Und das ist schon beeindruckend bei einem Filmemacher, der seit den 80er Jahren dabei ist.
Ja, Wahnsinn. Du hast ja die ganzen Referenzen schon angesprochen. Du hast schon über Apocalypse Now geredet und jetzt auch gerade nochmal über The Wire. Gibt's noch irgendwelche anderen Referenzen, die dir besonders gefallen haben? Oder vielleicht war es auch ein bisschen zu on the nose? Wie hast du das empfunden?
Also der Film ist total on the nose. Da muss man sich nicht drüber hinwegtäuschen lassen. Der ist, das ist eben auch so ein bisschen die Machart von Spike Lee. Mir hat am meisten persönlich gefallen, dass er Der Schatz der Sierra Madre referenziert. Das ist kein Kriegsfilm, sondern ein psychologischer Western-slash-Goldsucher-Film aus dem klassischen Hollywood-Kino mit Humphrey Bogart und Walter Huston. Und den verehre ich sehr. Und das ist, finde ich, einfach sehr, sehr spannend, weil man könnte jetzt natürlich einen Kriegsfilm aus Sicht von schwarzen Soldaten machen und das wäre sicherlich eine Bereicherung des Genres, aber die Art und Weise, wie Lee auch andere prägende Genres des amerikanischen Kinos hier verarbeitet, auch diese Komödien, in der eine ältere Herrin irgendwie eine Bucketlist abstreichen müssen oder dieses dreckige Dutzend unterwegs Genre oder so. Also kommt ja wirklich alles zusammen und dass das in diesem Film zusammenpasst und nicht auseinanderbricht, ist wirklich ein kleines Wunder für sich. Aber nee, über Der Schatz der Sierra Madre habe ich mich am meisten gefreut, weil der Film ja besonders auch am Herzen liegt.
Das heißt, wie bei allen Spike Lee-Filmen werden generell Leute, die gerne Filme gucken, auch mehr damit anfangen können?
Ich würde sagen, ja. Also vor allem wird man mehr damit anfangen können, wenn man einen Schritt zurückgeht und den Film nicht nur als das betrachtet, was er augenscheinlich ist, nämlich ein paar Dudes gehen nach Vietnam, um Gold zu suchen. Und dann würde man sich nämlich extrem wundern, warum in den Flashbacks die jüngeren Versionen von denselben Schauspielern gespielt werden, ohne Old-Age-Make-up oder CGI-Nachhilfe. Sondern man muss den Film schon, oder man sollte, muss ist übertrieben, aber man sollte den Film schon so auch als ein Metawerk betrachten, in dem es immer auch darum geht, wie Afroamerikaner oder Schwarze generell in Kriegsfilmen dargestellt werden. Und dann hat man, glaube ich, mehr Freude an diesem Film. Was ich aber als Minuspunkt noch erwähnen würde, ist die Darstellung der Vietnamesen, die ist jetzt nicht problematisch oder so, es wird schon versucht, denen auch Charaktere zu geben, aber der große amerikanische Film, der sich mit dieser Perspektive auseinandersetzt, der fehlt mir noch. Und das finde ich wirklich, wirklich traurig. Spike Lee macht hier auf jeden Fall gute Schritte, um die Perspektive auf den Vietnamkrieg zu erweitern im Kino. So. Aber was ich halt schade fand, ist, dass die vietnamesischen Figuren wirklich eher flach sind oder so wirken, als ja, die müssen jetzt hier auch rein, damit das ausgewogener wirkt, aber eigentlich habe ich daran gar kein großes Interesse.
Ja, ich glaube, hier in Europa ist ja das Interesse und generell das Wissen über den Vietnamkrieg gar nicht so groß. Allein deswegen finde ich es schon spannend, dann mit dem Blickwinkel und mit dem Film da vielleicht noch mal ein bisschen einzutauchen. Ich glaube, die nächsten zwei Fragen sind fast ein bisschen obsolet, aber würdest du den Film mit Kindern gucken? Beziehungsweise die eigentliche Frage, wie brutal ist er denn überhaupt?
Also, ich umschreib's mal so. Wenn eure 6-jährigen Kinder es gerne sehen, wie jemand mit einer Granate zerfetzt wird, dann schaut ihn euch an.
Oh je. Danke dafür. Und ist es snackable oder schwere Kost?
Es ist, also ich fand ihn überraschend snackable, weil die Laufzeit ja 154 Minuten beträgt. Wow. Aber ich hatte das Gefühl, er zieht auf jeden Fall schneller vorbei als ein Film wie Irishman, den ich ja auch mag. Und für diese Laufzeit ist er snackable. Es gab kaum wirklich Momente, wo ich mich gelangweilt habe oder wo mir bewusst wurde, wie lange er ist. Ich hatte eher vorher ein bisschen Angst, weil so lange ist, schaffe ich das heute Abend noch. Ich muss ja früh ins Bett. Aber dann hat sich das so schnell weggeschaut, das war kein Problem.
Interessant. Kannst du denn, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, kannst du denn vielleicht noch andere Filme von Spike Lee empfehlen, die dir besonders am Herzen liegen oder die einfach deiner Meinung nach gut sind?
Ja, auf jeden Fall. Also Spike Lee ist wirklich ein super spannender Filmemacher. Wenn man einen Film sehen möchte, der auch sehr zeitgemäß ist und auch irgendwie so ins aktuelle Zeitgeschehen hineinkrätscht, dann kann ich auf jeden Fall Chirac erwähnen, der streamt auch bei Amazon Prime Video aktuell. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist auch eine musikalische Bombe, sage ich mal, wo es auch um natürlich Diskriminierung und Nachbeteiligung von Schwarzen geht, aber vor allem geht es auch um die weibliche Perspektive. Und wenn es um Klassiker geht, dann muss man natürlich Do the Right Thing erwähnen. Das ist sein wohl berühmtester Film und der ist absolut zeitgemäß, wenn es darum geht, um diese aktuelle Protestsituation, die Black Lives Matter-Proteste, die Polizeigewalt. Der streamt leider nirgends in der Flat, aber den kann man ausleihen und kaufen. Und dann möchte ich noch erwähnen 25th Hour. 25 Stunden, das ist ein ganz anderes Thema, was hier behandelt wird, aber es ist auf jeden Fall einer seiner besten Filme, den kann man auch leihen und kaufen bei den gängigen Streaming-Anbietern. Und einer seiner ganz großen Filme ist auf jeden Fall noch Malcolm X mit Denzel Washington, der natürlich thematisch, weil es ja auch um einen Bürgerrechtler geht, auch mit der Five Bloods verwandt ist. Und den kann man sowohl bei Amazon als auch bei Netflix streamen. Und das möchte ich wirklich empfehlen. Es ist auf keinen Fall ein tröges Biopic und Denzel Washington geht ja wirklich immer.
Ja, der Denzel Washington geht immer. Das ist ein gutes Fazit auch. Und Spike Lee ist halt einfach spannend, egal welchen Film von ihm du guckst, du hast immer einen spannenden Beitrag zur Filmgeschichte und generell politische Geschichte. Also das bietet einfach immer spannende Einblicke. Und könntest du vielleicht zum Abschluss nochmal zusammenfassen, für wen sich der Five Bloods lohnt, wem du ihn empfehlen würdest?
Also grundsätzlich würde ich ihn natürlich allen empfehlen, außer 6-jährigen Kindern. nein, aber erwartet bloß nicht 1917 2.0 oder so. Erwartet keine konventionelle Kriegserzählung und ihr werdet der Five Bloods auf jeden Fall befruchtend und spannend und interessant finden. Es ist auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt. Selbst wenn er einem hinterher nicht gefällt, würde ich sagen, er lohnt sich aufgrund der vielen Themen, die er anreißt, der Dinge, die man auch lernt dabei, weil Spike Lee ja auch immer so ein bisschen Geschichtsfacts mit einbaut, auf eine sehr, sehr snackable Art und Weise, sag ich mal.
Genau, lasst euch da draußen nicht abschrecken von der Laufzeit des Films. Wir wissen alle, dass wir ständig nebenbei irgendwelche Serien laufen lassen. Da kann man auch einfach mal einen Film gucken, der ein bisschen länger dauert. Und ich würde erstmal danke, Jenny, für den spannenden Einblick in der Five Bloods.
Gerne, gerne.
Ich würde euch da draußen dann noch gerne eine weitere Streamgestöber-Folge ans Herz legen. Die hat zwar thematisch nichts damit zu tun, aber ich habe mir sie selber angehört und fand sie sehr gut. Die ist nämlich von Jenny, von Hendrik und Max. Die haben kürzlich eine Folge zu den besten Animationsserien für Erwachsene aufgenommen. Genau, Jenny, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
Also ich bin bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F und außerdem bei Movieplot als The Gaffer oder einfach Jenny Jecke. Googelt meinen Namen und ihr werdet alle meine Texte finden.
genau, mich findet ihr unter Andrea Wöger, auch mein voller Klarname bei Instagram und bei Twitter und bei, ja wo denn überall, bei Muipilot. Da findet ihr mich auch unter meinem Nutzernamen Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Genau, schickt uns gerne Feedback zum Podcast, zu den Themen, die wir auswählen, Themen, die ihr gerne hören würdet und Wünsche für weitere Checks an podcast@muipilot.de. Hier sei nochmal betont, ihr könnt uns auch jederzeit eine Sprachnachricht schicken, auch über die E-Mail-Adresse podcast@muipilot.de, die wir dann in den Podcast mit reinnehmen. Einzige Voraussetzung, es sollte um Serien und Filme gehen, die man streamen kann. Dann verabschiede ich mich für heute. Macht's es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes.